Bilder vom Mauerfall in Berlin am 9. November 1989 gingen um die Welt. Weniger bekannt sind die Reaktionen der Abgeordneten im Plenarsaal in Bonn, als die Nachricht von der Grenzöffnung die laufende Sitzung erreichte. Wir wollen zurückblicken und besuchen Rudolf Seiters, den damaligen Kanzleramtschef und Minister für besondere Aufgaben. Vielen Dank für die Einladung, Herr Seiters.
Gerne.
Wie erinnern Sie sich an den 9. November 1989?
Ich hatte ein Gespräch mit einem meiner engsten Mitarbeiter, der am Vormittag zu mir kam und fragte, ob er das Haus früher verlassen könne, denn es gäbe zu Hause einen Kindergeburtstag und seine Frau käme damit nicht alleine klar. Und meine Antwort war gewesen, gehen Sie ruhig, heute passiert sowieso nichts mehr. Das heißt, völlige Überraschung.
Und waren Sie damals im Plenarsaal, als der Abgeordnete Spilker die Nachricht überbrachte vom Fall der Mauer?
Nein, ich hatte im Kanzleramt, der Bundeskanzler und Genscher waren ja in Warschau, und ich hatte in meinem Büro im Kanzleramt ein Gespräch mit Wolfgang Schäuble und den Fraktionsvorsitzenden von SPD, FDP und CDU/CSU.
Im Plenarsaal wurde damals über das sogenannte Vereinsförderungsgesetz debattiert, als der CDU-Abgeordnete Karl-Heinz Spilker gegen 20 Uhr die Nachricht vom Fall der Mauer überbrachte. Diese Situation, die schauen wir uns jetzt noch mal kurz gemeinsam im Video an.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich zu meinem Thema komme, möchte ich Ihnen eine Meldung vorlesen, die ich im Moment erhalten habe. Ich kannte sie nicht. Von sofort an können DDR-Bürger direkt über alle Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen.
Haben auch Sie genau in diesem Moment von der Grenzöffnung erfahren?
Nein, ich war im Kanzleramt in einem Gespräch, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde und Eduard Ackermann, der Regierungssprecher der von Kohl, mit der Meldung hereinkam, die Mauer ist auf, die Mauer fällt. Und ich erinnere mich an den spontanen Zuruf von Wolfgang Schäuble. Ackermann, als ich noch Chef des Kanzleramtes war, war Alkoholtrinken im Dienst verboten. Wir waren total, völlig überrascht.
Die Sitzung wurde ja kurz darauf unterbrochen. Was ist in der Zeit geschehen? Haben Sie dann mit dem Kanzler Kontakt aufgenommen?
Eduard Ackermann und ich haben Kontakt mit dem Kanzler aufgenommen. Ackermann hat geschildert, was sich im Augenblick ergeben hat. Dann haben Kohl und ich darüber gesprochen, wie gehen wir mit der Sache um. Er ist in Warschau und war aber für ihn klar, dass er jetzt Entscheidungen treffen muss, zusammen mit der polnischen Regierung. Ich bin dann in mein Büro zurück und habe versucht, einige Formulierungen zu finden, im Interesse des Bundestages, aber auch im Namen von Helmut Kohl. Und da habe ich gesagt, dass dies Tage und Wochen sind, die Gefühle der Menschen in West und Ost total berühren. Und dass jetzt eine Situation ist, wo wir umgehen müssen mit den Chancen, die sich jetzt hier aus der Freiheit ergeben.
Das heißt, der Kanzler hat in dem Moment von Ihnen, von der Maueröffnung erfahren?
Von uns, ja. Von Ackermann und mir.
Und wie konnten Sie den erreichen? Handys gab es ja nicht. Wie haben Sie Kontakt aufgenommen? Wie war das möglich?
Ja, das hat man natürlich schon eingerichtet, wenn Staatsbesuche sind. Der Kanzler muss immer erreichbar sein.
Sie haben daraufhin eine Regierungserklärung abgegeben. Und deren Beginn, den wollen wir uns jetzt auch noch mal kurz im Video anschauen.
Ich habe gerade noch einmal mit dem Bundeskanzler telefoniert. Lassen Sie mich Folgendes sagen. Die vorläufige Freigabe von Besuchsreisen und Ausreisen aus der DDR ist ein Schritt von überragender Bedeutung. Damit wird praktisch erstmals Freizügigkeit für die Deutschen in der DDR hergestellt.
Wie schätzte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl diese Situation in dem Moment ein?
Ja, ich denke, wir alle sind uns nicht in allen Einzelheiten klar darüber, was das bedeutet. Aber dass hier das Tor aufgemacht wird für die Menschen in der DDR, die in die Freiheit wollen, das war uns schon klar. Aber wir wussten auch, dass wir sehr sensibel umgehen mussten mit dieser Situation. Und zwar nicht nur mit Blick auf die DDR, sondern auch mit Blick auf das übrige und freiheitliche Europa, wo ja nicht alle von dem Gedanken der Wiedervereinigung Deutschlands begeistert waren.
Sie hatten in der Regierungserklärung von einer vorläufigen Freigabe von Besuchsreisen und Ausreisen gesprochen. Mussten Sie davon ausgehen, dass die DDR-Führung diesen Entschluss noch würde zurücknehmen können?
Nein, davon bin ich eigentlich nicht ausgegangen. Ich war ja in den ganzen Wochen vorher in Verhandlungen gewesen mit Außenminister Fischer, mit dem ständigen Vertreter der DDR in Bonn, mit Schalko Ludkowski, der Devisenbeschaffer war. Und ich wusste um die Schwierigkeiten, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der DDR sehr wohl. Und ich war auch überzeugt davon, dass wir jetzt einen gemeinsamen Weg finden in die Zukunft. Wie genau er aussah, das wusste ich auch nicht.
Nach Ihnen sprach Hans-Jochen Vogel in seiner Rede die besondere Bedeutung des Moments insbesondere für Willy Brandt an. Dieser war 1961 zum Zeitpunkt des Mauerbaus regierender Bürgermeister in Berlin. Wie haben Sie Willy Brandt an diesem Tag erlebt?
Ja, ich muss gestehen, dass ich nur flüchtig eine Möglichkeit hatte, mich ihm zuzuwenden. Er saß da also fast bewegungslos in dieser Situation. Aber ich konnte mir vorstellen, was in ihm vorgeht. Denn Willy Brandt hatte mittlerweile ein gutes Verhältnis zu Helmut Kohl auch aufgebaut. Und es hat sich ja später auch herausgestellt, dass er, der nicht mehr an die Wiedervereinigung geglaubt hat, in dem Augenblick, wo sie greifbar nahe war, 150-prozentig hinter der Politik des Bundeskanzlers stand.
Nach den weiteren Reden der Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU, der Grünen und der FDP kam es dann im Plenarsaal ja zu der folgenden bemerkenswerten Situation, die wir uns auch noch einmal gemeinsam anschauen wollen. Herr Seiters, wie erinnern Sie sich an diesen Moment im Plenarsaal?
Ja, ich glaube, dass das Parlament, dass die Abgeordneten den richtigen Ton gefunden haben, der Bedeutung dieses Anlasses angemessen. Und ich bin ziemlich sicher, dass auch eine ganze Reihe von Abgeordneten Tränen in den Augen hatten.
Sie selber haben in den Wochen und Monaten zuvor als Verantwortlicher für innerdeutsche Fragen die Verhandlungen mit der DDR-Führung geführt. Kündigte sich diese Entwicklung an?
Natürlich war der 30. September ein wichtiger Tag auch, als ich nach langen Verhandlungen dann die Nachricht erfuhr im Kanzleramt, dass die DDR der Ausreise der 5000 in der Botschaft in Warschau befindlichen, in Prag befindlichen Menschen zustimmen werde. Und später kam dann ja auch noch, zwei Tage später kamen weitere 4000, die durften dann auch ausreisen. Das heißt also, die ganze Situation war völlig neu, völlig anders geworden. Dass das eine dramatische, historische Entwicklung war, das war mir schon klar. Aber ob der Zeitrahmen jetzt so schnell sich ändern würde, das konnte auch zu dem Zeitpunkt noch keiner wissen.
Sie haben die über 4000 DDR-Bürger in der Prager Botschaft angesprochen. Für die damaligen Bürger sprach die erlösenden Worte über die Ausreise, aber nicht Sie, sondern Hans-Dietrich Genscher vom Balkon aus. Sie standen dabei. Ein historischer Augenblick. Fühlen Sie sich selber in Ihrer Rolle bei der Wiedervereinigung dadurch, dass jetzt hier nun Genscher die Worte ausgesprochen hat, dennoch hinreichend gewürdigt?
Also ich war jetzt wieder in Prag nach 35 Jahren. Da waren weit über 500, 600, 700, 800 Leute, die alle mit mir oder fast alle sich mit mir fotografieren lassen wollten. Ich will damit nur sagen, meine Rolle damals ist durchaus bekannt. Aber es war ja so, ich war erst wenige Monate im Amt, im Kanzleramt. Hans-Dietrich Genscher war Außenminister, er war Vizekanzler und Hausherr in der Prager Botschaft. Und das war eigentlich verständlich, dass er das Wort dazu ergriff. Wir haben in der Nacht noch viele gemeinsame Interviews gemacht. Aber wie gesagt, natürlich bleibt bei vielen Menschen in Erinnerung, wir sind zu Ihnen gekommen.
Sie hatten im Vorfeld ja direkt mit Erich Honecker, danach mit dessen Nachfolger Egon Krenz, sowie dem Außenminister Oskar Fischer, dem Wirtschaftsfunktionär Alexander Schalk-Golodkowski, dem sogenannten Devisenbeschaffer, über Reisebestimmungen verhandelt, haben Entspannungspolitik betrieben. Wie schätzte die DDR-Staatsführung Ihrer Meinung nach die damalige Situation im Osten Deutschlands ein?
Ich denke mal, dass Motorow, mit dem ich ein sehr vernünftiges, sachliches Gegenüber hatte, dass er noch gehofft hat, vielleicht doch mit wirtschaftlicher Hilfe die DDR weiter bestehen lassen zu können. Diese Hoffnung ist spätestens im Januar verflogen, als er in Bonn war und wir dann auch beschlossen haben, die freien Wahlen in der DDR. Also die Situation hatte mir ja Schalk-Golodkowski als ziemlich verheerend ohnehin dargestellt. Es war ja auch bezeichnend, dass er noch am Anfang Dezember, als ich an einem Montag mit Motorow verhandeln wollte, das Ende und den Besuch von Kohl in Dresden und Öffnung des Brandenburger Tores, dass er in die Bundesrepublik Deutschland floh, überwechselte. Und das war natürlich auch ein Signal auch für die Führung der DDR, dass wahrscheinlich ihre Hoffnungen nicht in Erfüllung gehen würden.
Und Honecker und Krenz, was denken Sie? Wie war deren Einschätzung der Situation in der DDR?
Naja, Honeckers Lage war auch sehr schwierig. Er wurde dann ja auch bald abgelöst. Krenz trat an seine Stelle, ein Apparatschik, mit dem ich eigentlich nie warm geworden bin, anders als mit Motorow. Und nachher war, wie gesagt, Motorow der einzige Verhandlungspartner. Und von daher muss ich auch sagen, dass er, nachdem Schalk-Golodkowski in die Bundesrepublik geflohen war, er mich zur Seite nahm und sagen, lieber Herr Seiters, lassen Sie uns über ihn jetzt nicht sprechen. Machen wir das, worüber wir uns im Vorhinein vereinbart haben und bereiten dann den Besuch des Bundeskanzlers in Dresden vor.
Wann haben Sie zum ersten Mal an das Ende der DDR, an eine Wiedervereinigung gedacht? Können Sie sich da an einen Moment erinnern?
Ja, ich denke schon, dass die Anberaumung der freien Wahlen für uns ein Signal war, die gehen gut für uns und für die Demokratie und für die Menschen in der DDR aus. Also die Hoffnung hatten wir da schon sehr stark. Aber wir mussten das Ergebnis abwarten.
Welche Bilanz ziehen Sie heute, 35 Jahre nach dem Mauerfall?
Es ist immer noch so, dass ich die Hoffnung habe, dass manche Irritationen, die jetzt in Wahlergebnissen zu erkennen sind, dass sie überwunden werden. Aber man muss einfach wissen, dass, wie der Altbundespräsident Gauck das gesagt hat, es gibt viele Ängste in Deutschland, Sorgen um die Wirtschaft und die Arbeitsplätze, die Migration, Rechtsradikalismus, Anschläge. Und es gibt eben auch eine Situation, wo viele Menschen sich nicht aufgenommen fühlen von der Politik, dass sie sagen, unsere Bedürfnisse werden nicht richtig wahrgenommen. Und das ist ja auch in der Tat so, dass die Menschen in Deutschland, auch nicht nur in Ostdeutschland, auch in Westdeutschland, über viele Monate das Gefühl jetzt gehabt haben, sagen alle wissenschaftlichen Untersuchungen, sie fühlen sich gegängelt. Sie meinen, die Regierung müsste bestimmen, wie sie ihr Leben gestalten, wie sie ihre Arbeit aufnehmen. Und das geht auf die Dauer nicht gut. Und wenn wir das erkennen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen, dann blicke ich auch nach wie vor mit großer Hoffnung in die Zukunft.
Herr Seiters, vielen Dank für das Gespräch und die Möglichkeit, dass wir Sie in Ihrem Zuhause besuchen durften.
Das war unsere Sendung im Interview. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.